Willkommen bei Kontext TV. Die Krise in der Ukraine hat sich in den letzten Wochen zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen zugespitzt. Die Frage nach den Schuldigen gilt vielen deutschen Politikern und auch Journalisten längst als entschieden. Die russische Regierung sei allein für die Eskalation verantwortlich. Doch in den letzten Wochen mehren sich die Hinweise, dass dieses Bild etwas zu einfach ist. Wie steht es etwa um die massive Gewalt von rechtsradikalen Kräften, die sich zuletzt in der Ermordung von mehr als 40 prorussischen Demonstranten in Odessa manifestierte? Was ist davon zu halten, dass die Bundesregierung eine Regierung in Kiew unterstützt, in der die rechtsextreme antisemitische Svoboda-Partei 3 Ministerien innehat? Welche Rolle spielen die Pläne zu einer weiteren NATO-Osterweiterung? Und welche ökonomischen Interessen sind von der EU, den USA und Russland im Spiel? Daniela Dahn gehört zu denjenigen, die sich solche kritischen Fragen stellen. Sie ist Journalistin und Buchautorin. Zuletzt erschien ihr Buch »Wir sind der Staat«. Wir zeigen nun einen kurzen Ausschnitt aus ihrer Rede im Weimarer Nationaltheater vom 30. März.
Inzwischen hat Arseniy Jasenyuk, der im halbleeren ukrainischen Parlament die nötigen Stimmen zur Wahl zum neuen Ministerpräsidenten knapp verfehlte, aber dennoch amtiert, den politischen Teil des Abkommens unterzeichnet. Plötzlich konnte auch die EU nicht mehr wenige Wochen warten, bis die Ukraine eine durch Neuwahlen legitimierte Regierung hat. Jasenyuk, ein Ökonom und Banker, der verschiedene politische Ämter bekleidete, war schon 2008 durch einen Brief an die NATO aufgefallen, in dem er gemeinsam mit der damaligen Ministerpräsidentin Timoschenko um Aufnahme bat. Bei der Präsidentschaftswahl 2010 kandidierte er. Die Financial Times bezeichnete ihn als Favoriten der Amerikaner. Doch mit 6,7% erhielt er eine Abfuhr. Daraufhin konzentrierte er seine Aktivitäten auf die von ihm begründete Stiftung Open Ukraine. Unlängst ging Aufregung durchs Netz, weil gerade jetzt deren Website abgeschaltet war. Findige Rechercheure holten durch die Wayback Machine alles wieder ans Netzlicht, woraufhin Jasenyuk seine Seite weitgehend wiederbelebte und jeder auf openukraine.org sich nun selbst ein Bild über seine Finanziers machen kann. Das sind das US-Außenministerium sowie diverse US-amerikanische und britische Stiftungen und Konzerne wie Rockefeller, die EU, die Konrad-Adenauer-Stiftung und schließlich die NATO höchst selbst mit ihrem NATO Information and Documentation Center. Da wundert es nicht, dass die Kiewer Stiftung sich auf ihren permanenten Sicherheitskonferenzen und Diskussionsforen ganz dem Thema ökonomische und militärische Annäherung an den Westen widmet. Dabei schaut dann auch mal ein Generalsekretär der NATO in Kiew vorbei oder man schaltet per Videokonferenz direkt ins NATO-Hauptquartier. Recht aktiv war auch der deutsche Botschafter in der Ukraine, Christoph Weil, der lange in hohen NATO-Ämtern gearbeitet hatte. Wenn die Assoziierung unterzeichnet sei, würde ein großer Strom ausländischer Investitionen einsetzen, versprach er auf einem Podium der Stiftung. Bereits im Frühjahr 2013, kurz vor dem Besuch einer Svoboda-Delegation bei der NPD, hatte Weil sich mit dem Chef dieser rechtsextremen Partei, Oleg Tjanbok, getroffen. Wie der offiziellen Website dieser Partei zu entnehmen ist, wurde in dem vertraulichen Gespräch bereits über den Sturz von Janukowitsch gesprochen. Der Faschistenchef empfahl dem Westen, die Janukowitsch-Regierung öffentlich zu verdammen und versicherte dem deutschen Botschafter, sein Bestes zu tun, damit das Abkommen unterzeichnet wird. Ich schildere diese Methoden nicht, um zu sagen, seht, seht, der Westen ist auch nicht besser. Das wäre wenig tröstlich. Angesichts der schwer erträglichen Einseitigkeit unserer Großmedien ist es allerdings unerlässlich, sich ein differenziertes Bild zu bewahren.
Unser Gast ist nun Thomas Konitsch. Er berichtet als freischaffender Journalist für das Online-Magazin Telepolis und zahlreiche andere deutschsprachige Medien mit dem Schwerpunkt Osteuropa. Er war einer der ersten, der hierzulande ausführlich über die Beteiligung rechtsradikaler Kräfte auf dem Maidan berichtete und die Bundesregierung und die EU scharf dafür kritisierte, mit diesen Kräften zusammenzuarbeiten. Wir sprachen mit Thomas Konitsch per Skype-Leitung nach Poznan, Polen. Willkommen bei Kontext TV, Thomas Konitsch.
Hallo.
Welche Rolle haben rechtsextreme, faschistische Bewegungen und Parteien beim Sturz der Janukowitsch-Regierung gespielt, beim Maidan? Und welche Rolle spielen sie in der jetzigen Regierung?
Ja, also ohne die extreme Rechte hätte die Oppositionsbewegung in der Ukraine niemals sich durchsetzen können gegen den Staatsapparat, gegen die Polizeieinheiten. Also die Rechtsextremen bildeten Minderheit. Man schätzt ungefähr ein Drittel. Ein Drittel der Leute, die auf dem Maidan demonstrierten, die waren halt in rechtsextremen Strukturen organisiert. Also waren die Minderheit. Aber sie standen an der ersten Front, sie waren am besten organisiert, sie haben paramilitärisches Training durchlaufen und sie waren halt eben diejenigen, die dann tatsächlich immer die Stoßtrupps gebildet haben und tatsächlich es geschafft haben, die Polizeieinheiten da in Schach zu halten. Nicht? Und ohne diese extreme Rechte hätte sich die Oppositionsbewegung nicht durchsetzen können. Und das Schlimmste, die Tragödie dabei ist, dass diese Proteste ja wirklich berechtigt waren. Anfangs standen ja soziale Forderungen oder es waren Unmut über die Lage, die sozioökonomische Lage im Land, der diese Proteste angeführt hat. Aber die extreme Rechte hat es geschafft, das zu transformieren und das halt eben auf ethnische und nationale Ebene zu transformieren, diesen Unmut. Und jetzt halt eben zu so einem Bürgerkriegsszenario hochzuschaukeln. Wir, die Ukrainer, gegen die Russen halt eben. Ne? Und die extreme Rechte hat einen großen Popularitätsschub erfahren innerhalb der Auseinandersetzung. Sie standen immer in der ersten Reihe. Und die Gruppen wie der rechte Sektor, die gab es im Vorfeld der Proteste überhaupt nicht. Die sind erst vor kurzem entstanden. Und die haben einen massiven, massiven Rekrutierungsschub. Die haben jetzt, glaube ich, schon an die 10.000 Leute. Und das ist eine kleine Privatarmee, die dort entstanden ist. Die Gefahr jetzt ist nicht nur, dass die Leute dort auf den Straßen rumlaufen und Menschen zusammenschlagen oder wie nach Art der SA dann irgendwie unukrainisches Verhalten brutals bestrafen. Die Gefahr besteht aber, dass diese ganzen rechten Strukturen jetzt Uniformen verpasst kriegen. Also die Putschregierung oder die Übergangsregierung, wie es im Westen heißt, die hat jetzt ein Problem. Da sind Tausende bis Zehntausende von jungen militanten Männern. Und diese jungen militanten Männer müssen irgendwie beschäftigt werden. Und was tut man mit denen? Man gibt ihnen eine Uniform und bindet sie in die ganzen Sicherheitsorgane und den ganzen Polizei- und Militärapparat ein. Und das ist die Gefahr, dass jetzt praktisch bewaffnete Formationen entstehen, die zum Beispiel in der Nationalgarde sich dann wiederfinden. Und diese bewaffneten Formationen sind dann halt eben von Faschisten dominiert.
Nun unterstützen EU, USA und auch die Bundesregierung die jetzige ukrainische Übergangsregierung, obwohl in dieser Regierung drei Minister der rechtsextremen Partei Svoboda sitzen. Halten Sie diese Unterstützung des Westens für gerechtfertigt?
Es ist ein Zivilisationsbruch, würde ich sagen. Das ist ein Zivilisationsbruch, das zum ersten Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zur Erlangung geopolitischer Ziele von Großmächten, Faschisten instrumentalisiert werden. Es werden instrumentalisiert. Man will natürlich dort kein faschistisches Regime errichten. Aber diese Leute, so ist das Kalkül des Westens, diese Leute sollen instrumentalisiert werden, um halt eben dort für den Weg frei zu ebnen, wenn man es so will. Man benutzt sie als eine Art Rambock. Und das Kalkül wird höchstwahrscheinlich schief gehen. Das Land wird immer stärker in den Bürgerkrieg ausarten und diese Kräfte werden dann außer Kontrolle geraten. Die sind jetzt schon außer Kontrolle. Also der rechte Sektor, der hat ja schon Milizen gebildet und die sind ja schon in der Ostukraine aktiv. Die killen da schon. Die agieren dort. Man hat ja gesehen, wozu die Leute in Odessa fähig sind. Nicht? Und das ist halt eben die Tragödie, die sich dort anbahnt, dass an der östlichen Flanke der EU ja praktisch durch die Unterstützung der EU ein gescheiterter Staat entstehen droht, wo es dann zur Milizbildung kommen wird. Also Julia Timoschenko hat ja schon angekündigt, eine eigene Miliz aufzubauen. Es entsteht die Nationalgarde, die ganzen rechten Gruppierungen der Ukraine, die bilden alle ihre eigenen Milizen. Das ist ja alles schwer zu koordinieren, geschweige denn zu kontrollieren. Die agieren teilweise schon auf eigene Faust. Und im Osten in Reaktion darauf. Dort entstehen ja auch Milizen.
Viele der prominentesten Politiker des Maidan und auch der jetzigen Übergangsregierung wurden und werden von westlichen Stiftungen und Regierungen massiv gefördert. Vitali Klitschko und seine Partei UDA, der Schlag beispielsweise, wurden von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und von den großen US-Parteistiftungen finanziert. Die Stiftung des jetzigen Ministerpräsidenten Yatsenyuk, Open Ukraine, wurde ebenfalls jahrelang von diesen Stiftungen finanziert und auch direkt von der NATO. Victoria Nuland, US-Chefdiplomatin für Europa, gibt an, dass die US-Regierung seit 1991 5 Milliarden Dollar in politische Hintergrundarbeit in der Ukraine investiert hat. Welche Strategie steckt dahinter? Welche Ziele verfolgt der Westen mit dieser Einmischung in die ukrainische Politik?
Ja, also das Ziel ist, wie gesagt, klar, man versucht, dieses Land ins eigene Bündnissystem einzugliedern, wobei dort wirklich sehr rücksichtslos vorangegangen worden ist von Seiten der westlichen Stiftung. Also als ein Beispiel, sagen wir mal, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die hat ja bekanntlich Klitschko aufgebaut. Das ist ein langfristiger, mehrjähriger Vorgang gewesen, wo Klitschko intensiv mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammengearbeitet hat, um dort praktisch mit dieser UDA-Partei, Schlagpartei, so heißt es ja auch wörtlich übersetzt, UDA, dass dort praktisch ein Ableger der CDU entsteht. Wobei sogar diese Beteiligung der Nazis, der Rechtsextremisten an den Protesten, die wurde auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung zumindest toleriert. Ich kann nicht sagen, dass sie das massiv unterstützt haben, aber das war der Konrad-Adenauer-Stiftung bewusst. Teilweise haben sich Leute aus dem rechtsextremen Spektrum, also von der Svoboda-Partei, zusammen mit Klitschko auf Veranstaltungen der Konrad-Adenauer-Stiftung getroffen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieses Zusammengehen von rechten Parteien wie Klitschko und den Nazis während der Maidan-Proteste, das ist auch legitimiert gewesen. Das ist ja auch gut geheißen worden, zumindest von Seiten der westlichen Stiftung.
Welche Rolle spielt die NATO-Osterweiterung bei der jetzigen Krise? Als die Mauer fiel, hatte der Westen Gorbatschow ja zugesichert, dass die NATO nicht über die Oder-Neiße-Linie expandieren würde. Seither sind aber eine ganze Reihe von osteuropäischen Staaten NATO-Mitglied geworden.
Also das Ziel dieser ganzen Vorgehensweise, dieser Expansion des Westens, besteht ja darin, Russland als ein mögliches Gegengewicht, als einen Konkurrenten auszuschalten. Russland hat versucht, die Ukraine im Rahmen der Eurasischen Union halt in ein eigenes Bündnissystem einzugliedern. Dies sollte ein Gegengewicht zur EU werden. Ohne die Ukraine wird dieses Projekt Putins, diese Eurasische Union, niemals das Gewicht erlangen können, das notwendig wäre, um halt eben tatsächlich als ein eigener geopolitischer Machtpol, als eine Großmacht fungieren zu können. Durch diese Expansion in der Ukraine sollte halt eben dieses verhindert werden. Die NATO-Erweiterung spielte dabei auch eine Dimension. Es war auch ein Ziel, mittelfristig die Ukraine, falls dieser Umsturz da besser funktioniert hätte, auch in die NATO einzubinden. Und dabei spielte natürlich die Krim auch vom militärstrategischen Standpunkt aus eine zentrale Rolle. Also es gibt ja auch Differenzen zwischen der EU und den USA, und das ist ziemlich wichtig. Die EU und vor allem wollte halt eben das, was wir jetzt beschrieben haben. Sie wollte verhindern, dass dort an der östlichen Flanke ein praktisches Gegengewicht entsteht, das tatsächlich einiges an Einfluss hat und einiges an Backbone und Background mitbringen kann. Während die USA, denen war es wichtig, halt zu verhindern, dass es ein eurasisches Bündnissystem entsteht. Die USA sind vor allem darum, bei den möglichst starken Spaltung herbeizuführen, vor allem zwischen Deutschland und Russland. Es geht darum zu verhindern, aus der Sicht der USA, dass jemals eine ganz große eurasische Allianz entstehen würde, die dann halt eben von Peking, Russland und eventuellerweise nach Deutschland umfassen würde. Das ist so. Und deswegen gibt es ja auch in Deutschland diese ganzen Dissonanzen, diese ganzen Auseinandersetzungen auch innerhalb der Funktionseliten. Weil ein großer Teil der deutschen Funktionseliten aus Politik und Wirtschaft, die spielen durchaus diese Option, zusammen mit Russland zu gehen. Dort halt eben die neuen Zukunftsmärkte zu sehen. Und Deutschland stand ja praktisch ein bisschen so in der Mitte. Und jetzt scheint sich ja eher die atlantische Fraktion durchgesetzt zu haben.
Wie beurteilen Sie die Reaktion der ukrainischen Übergangsregierung und ihrer westlichen Verbündeten auf die Besetzung von Regierungsgebäuden in der Ostukraine? Das Genfer Abkommen von Mitte April hatte ja einen Verzicht auf militärische Optionen vorgesehen.
Ja, das ist also die übliche Schizophrenie, also das übliche aufwallische Doppeldenken, das seitdem in den Medien vorherrscht und diese ganzen geopolitischen Auseinandersetzungen begleitet. Also die ganzen pro-russischen oder Maidan-kritischen Aktivisten in der Ostukraine und Südukraine tun ja genau das, was auch die pro-westliche Oppositionsbewegung gemacht hat, als sie gegen Janukowitsch demonstrierte. Also es gibt dort kaum Unterschiede. Wir können uns nochmal alte Archivbilder anschauen, wo dort auch Nazis mit Gewehren und Pistolen rumliefen, die sie auch einsetzten. Und die jetzige Putschregierung, die tut ja eigentlich das, was man immer Janukowitsch vorgeworfen hat. Man hat Janukowitsch vorgeworfen, ein blutrünstiger Diktator zu sein, der über Leichen geht. Janukowitsch hat letztendlich dann den Einsatz der bewaffneten Organe, massiven Schusswaffeneinsatz, nicht zugestimmt oder auch nicht durchgeführt. Das war nur gegen Ende. Kann man noch diskutieren, was dort passiert ist. Das ist auch nicht geklärt. Das tut jetzt aber die Regierung, das tut jetzt die Putschregierung, was man damals Janukowitsch vorgeworfen hat.
Warum wird in der Ostukraine von Seiten der Übergangsregierung nicht auf Verhandlungen gesetzt? Die Separatisten wollen ja nicht unbedingt einen eigenen Staat, sondern eine Föderation mit besonderen Rechten für russische Minderheiten.
Ja, also die wollen natürlich die Kontrolle über die gesamte Ukraine haben, und die Föderation, die wird von den Nationalisten, die dort herrschen, als ein erster Schritt zur Loslösung dieser Gebiete aus dem ukrainischen Staatenverbund gesehen. Das ist halt eben deren Befürchtung. Sie wollen halt eben die gesamte Ukraine haben. Das ist ein archaisches, nationalistisches Denken, das halt eben noch sehr stark in territorialen Kategorien verhaftet.
Welche Rolle hat das EU-Assoziierungsabkommen bei der Entstehung der jetzigen Krise gespielt? Die Ablehnung des Abkommens durch die Janukowitsch-Regierung hat ja die Krise zunächst ausgelöst. Was stand und was steht in diesem Abkommen?
Das Assoziierungsabkommen sollte rein formell natürlich erstmal die wirtschaftliche Kooperation zwischen der Ukraine und der Europäischen Union verdichten, befördern. Das klingt ja erstmal schön neutral. In Wahrheit sah es halt eben so aus, dass mit diesem Assoziierungsabkommen die ökonomische Selbstständigkeit der Ukraine sehr stark eingeschränkt worden wäre und das Land schon sehr schnell zu einer Peripherie der EU, zu einer ökonomischen Peripherie der EU zugerichtet worden wäre. Und als Janukowitsch das ablehnte, das hatte durchaus eine ökonomische Binnenlogik. Das hatte seine Binnenlogik, weil der Markt wäre dann geöffnet worden, durch das Arzt der ukrainische, für europäische Waren. Und dann wäre ein Großteil der ukrainischen Industrie platt gemacht worden. Das steht ganz außer Frage. Die Westukraine ist halt eben das Armenhaus des Landes. Da herrscht sehr hohe Arbeitslosigkeit. Da gibt es kaum noch Industrie. Das ist praktisch sowas wie ökonomische verbrannte Erde. Und diese Leute helfen halt eben darauf, dass durch die Nähe zur EU-Grenze dann höchstwahrscheinlich sich irgendwelche Betriebe ansiedeln würden, die halt eben möglichst billig produzieren lassen würden. Dass halt eben wieder die Ukraine zu so einem Billiglohn verdankt wird, wie es früher Polen war oder teilweise immer noch ist, oder Tschechien, Ungarn. Auf sowas hoffte man halt im Westen. Das hatte auch seine ökonomische Binnenlogik. Nicht?
Die EU hat Hilfszusagen für die Ukraine davon abhängig gemacht, dass das Land sich dem Kürzungsprogramm des Internationalen Währungsfonds unterwirft. Die Jatsenyuk-Regierung hat dem zugestimmt. Was bedeuten diese Kürzungen für die ukrainische Bevölkerung? Wird die Ukraine zu einem zweiten Griechenland?
Die Programme, die jetzt in der Ukraine umgesetzt werden, die ähneln sehr stark dem, was halt eben in Griechenland, in Portugal und in Spanien umgesetzt worden ist nach dem Ausbruch der Eurokrise. Massive Kürzungen von sozialen Leistungen, vor allen Dingen der Gaspreise, die in der Ukraine für Privathaushalte massiv subventioniert sind. Und natürlich irgendwie massive Kürzungen auch im Staatshaushalt, massive Entlassungen. Das alles steht jetzt dort an, also ein typisches Austeritätsprogramm. Und das wird natürlich zum massiven auch wiederum Wirtschaftseinbruch führen, wie wir es halt eben von Ukraine, von Griechenland kennen, von Portugal. Die Binnennachfrage wird kollabieren Und das wird dann wiederum diese ökonomische Abwärtsspirale nach sich ziehen. Für den Westen wäre das vielleicht sogar vom Vorteil, selbstverständlich. Wenn es erstmal eine starke Wirtschaftskrise gibt, kann man schneller expandieren, kann man schneller Betriebe übernehmen und sich auch einkaufen in eine bestimmte Wirtschaft. Also das ist durchaus intendiert, nicht? Die Filetstücke würden aufgekauft von Westkonzernen und später würde dann halt eben so eine periphere, abhängige Reindustrialisierung passieren, im begrenzten Ausmaß, dass nur noch arbeitsintensive Fertigungsschritte ausgelagert werden. In der Ukraine ist noch ein wichtiger Aspekt da, jetzt auch angesichts dieser sich abzeichnenden ökonomischen Krise und der Nahrungsmittelknappheit, die da am Horizont auftaucht. Die Ukraine hat die besten Schwarzerdeböden Europas. Also sie haben dort sehr gute landwirtschaftliche Flächen und da liegen natürlich auch sehr viele Agrarkonzerne auf der Lauer.
Was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, um aus der gegenwärtigen Krise herauszukommen?
Vielleicht müsste man da wirklich mal ausholen. Man müsste ausholen und sich klar machen, dass die Ukraine auch nur ein Teil einer längeren, größeren Krisenprozesses ist, nicht? Die Ukraine musste sich ja zwischen Ost und West entscheiden. Das Land war ja selber schon in einer starken ökonomischen Krise. Vor Ausbruch dieser ganzen Maidan-Bewegung und vor Ausbruch der Unruhen war die Ukraine schon kurz davor, in Staatsbankrott hineinzutreiben. Einfach aufgrund eines gigantischen Leistungsbilanzdefizits. Also das Land hat halt eben sehr viel mehr konsumiert oder importiert, als es exportieren konnte. Das konnte dann halt eben nur noch durch Auslandsschulden aufrechterhalten werden, diese Wirtschaftsstruktur. Dieser ganze Machtkampf um die Ukraine ist nur deswegen ausgebrannt, weil die Ukraine nicht mehr selbstständig sein konnte, weil dem Land das ökonomische Fundament fehlt. Man spricht ja nochmal von Failed States. Ja, und die Ukraine droht zu einem ähnlichen Failed States zu verkommen. Und diese Failed States entstehen halt eben aufgrund eines längerfristigen gesamtkapitalistischen Krisenprozesses. Libyen und Syrien und Irak, da sind ja auch schon praktisch Failed States, die nur auf dem Papier bestehen und wo schon unterschiedliche Rackets, Bandenformationen oder Bürgerkriegsformationen oder Warlords um Einfluss kämpfen, ne? Und diese Zerfall der Staatsstrukturen, das ist halt eben so ein Endstadium eines längerfristigen Krisenprozesses, das halt eben das gesamte kapitalistische System erfasst hat, dieser Krisenprozess, aber er frisst sich von der Peripherie ins Zentrum hinein. Zuerst fallen immer die schwächsten Glieder auseinander und jetzt rückt halt eben dieser Krisenprozess immer weiter heran. Wir sind ja schon an die Grenze zur EU angelangt. Vielleicht so viel. Und wie man das lösen kann, ich glaube, im Rahmen der kapitalistischen Wirtschaftsweise kann man versuchen, diese Prozesse zu verzögern, zu minimieren. Aber eine Lösung ist nur jenseits des Kapitalismus denkbar. Einfach deswegen, weil nach meiner Überzeugung, weil diese Krisen sich jetzt häufen, auch die ukrainische Krise, sind nur Ausdruck eines fundamentalen Krisenprozesses des gesamten kapitalistischen Systems, das an innere Schranken stößt und das halt eben jetzt sich in einer schweren, nicht mehr überwindbaren Krise befindet, eine Systemkrise.